Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. In Zeiten rasanter Beschleunigung, Informationsflut, beruflicher und alltäglicher Dauerbelastung ist bei vielen Menschen schnell die Grenze des Erträglichen erreicht und auch überschritten. Burnout. Nichts geht mehr. Wie bewahre ich mir die unentbehrliche Life-Balance, meine Ausgeglichenheit? Bischof Dr. Benno Elbs ist nicht nur Theologe, er ist auch ausgebildeter Psychotherapeut. Beim Forum der Gemeinschaft Emanuel in Altötting gab der Bischof von Feldkirch biblische Impulse zur Ausgeglichenheit. Sie hören jetzt einen Live-Mitschnitt.
Darf Sie alle auch sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ein bisschen viel, mit so viel habe ich nicht gerechnet. Mein Problem ist ein bisschen die Sprache. Vorarlberger können nicht gut Deutsch. Das heißt, wenn ich in den Vorarlberger Dialekt irgendwie abgleite, dann müsst ihr euch rühren, damit ich wieder verständlich rede. Mein Wunsch wäre, dass wir mit Gebet beginnen, weil jedes Wort ist leer, wenn es nicht das Herz berührt, dass wir miteinander ein Gegrüß seist du Maria beten. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und so segne unsere Zusammenkunft der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mich hat vorher jemand gefragt von euch, ob das mein Steckenpferd sei, Burnout. Da habe ich mir gedacht, na, das ist eigentlich nicht mein Steckenpferd, sondern es ist eigentlich das Thema, das mir einfach gestellt wurde vom Kongress, von den Chefs, von euren Chefs, ich weiß nicht genau von wem. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ich möchte euch ein paar Gedanken zu diesem Thema mitgeben und vor allem auch, dass wir dann noch die Möglichkeit haben, miteinander ein wenig ins Gespräch zu kommen. Ich möchte die psychotherapeutische Richtung, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, ist die Existenzanalyse und Logotherapie bei Viktor Frankl, den ich selber noch kennengelernt habe als Lehrer. Und die Logotherapeuten sind also im Unterschied zu anderen Richtungen nicht diejenigen, die stark herumwühlen in den Wunden der Menschen, sondern die eher ein bisschen lösungsorientiert unterwegs sind. Und deshalb möchte ich auch nicht sehr lange über die heutige Welt jammern, über die Gesellschaft, wo das alles hinrennt und so weiter, sondern ich möchte eher ein paar Gedanken uns mitgeben, mit euch diskutieren, die uns aus der Bibel, aus der Theologie helfen können, in dieser Situation gut zu leben. Das wäre eigentlich die Absicht. Zuerst aber doch ein kurzer analytischer Blick vielleicht auf die heutige Zeit. Wir wissen alle, dass wir als Menschen ganz unterschiedlichen Logiken ausgesetzt sind. Das ist einmal die Logik des Marktes. Unsere Gesellschaft funktioniert ganz, ganz wesentlich nach der Logik des Marktes. Das merkt man jetzt, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, über die Sanktionen, die die Europäische Union gegenüber Russland nachdenkt, da spielen diese Marktphänomene eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Eine zweite Logik, von der wir uns nicht entfernen können, ist die Logik der Medien. Die Medienwissenschaftler sagen ja, dass wir einen Großteil unserer Informationen, also 95% oder vielleicht noch mehr, aus den Medien erhalten. Darüber, worüber wir reden, worüber wir nachdenken, was uns aufregt, was uns beruhigt, was uns stärkt, das kommt im Wesentlichen aus den Medien. Dem können wir uns nicht entziehen, das ist einfach ein Faktum. Das ist auch wertneutral, würde ich jetzt einmal sagen. Es gibt natürlich dann die Logik, die heute auch stark unser Leben bestimmt, das ist diese Logik der Finanzmärkte. Wir wissen alle, wenn man jetzt Griechenland denkt, andere Staaten, die durch Finanzspekulationen in Situationen gekommen sind, die wirklich Menschen in die Armut getrieben haben, wo Menschen in die Situation gekommen sind, dass sie nichts mehr oder zu wenig zu leben haben. Es gibt also ganz unterschiedliche Logiken. Derzeit hat man auch ein wenig den Eindruck, und das beunruhigt mich schon auch ein bisschen, ist diese Logik der Gewalt und des Krieges. Oder wenn man an verschiedenste Orte denkt in der Welt oder an die Christenverfolgung. Oder wenn der Papst sagt, dass die Christenverfolgung heute schlimmer ist wie zur Zeit des Kaisers Nero, dann ist das objektiv richtig. Das ist nicht nur ein starkes Wort sozusagen gesprochen, sondern es ist ein objektives Faktum, wenn Christen in Syrien gekreuzigt werden und so. Also diese Faktum, dass das Gewalt gegenüber der Religion und so weiter, dass das zunimmt, auch dieser aggressive Säkularismus, den man in manchen Situationen erlebt, das ist einfach auch ein Faktum. Wir leben in dieser Welt. Da oben ist ein wunderschönes Bild. Das ist, glaube ich, der Sturm auf dem See, wenn ich mich da nicht täusche. Es geht ein bisschen drunter und drüber. Das ist so. Aber ich gehöre jetzt nicht zu den Personen, auch wenn es im persönlichen Leben, und als Psychotherapeut erlebt man das natürlich oft, im persönlichen Leben oder auch im Leben anderer Menschen, wenn es so drunter und drüber geht. Ich gehöre also nicht zu denen, die dann jammern, sondern, und das ist, glaube ich, das Entscheidende für uns, auch der Zugang, der biblische Zugang, zu schauen, wo sind die Chancen, wo sind die Stärken unseres Christseins, unseres Lebens als Christinnen und Christen. Und wenn man ums Thema Burnout redet, wo viele Menschen in solche Situationen kommen, durch verschiedenste Stressfaktoren, durch physische, psychische Stress, soziale Stressfaktoren, wir wissen alle, wie viele Menschen unter einem sehr, sehr großen Druck sind, im Betrieb, zu Hause, in der Familie. Es ist unwahrscheinlich, ich habe zum Beispiel ein Phänomen, dass viele Unternehmer, die so 40, 50 sind, da habe ich schon mit sehr, sehr vielen gesprochen, die dann nicht aussteigen können, weil sie sich nicht leisten können und gehen dann irgendwie auf den Felgen, gehen sie so durchs Leben oder fahren sie durchs Leben. Und es ist nicht zu unterschätzen, wie viele Menschen unter diesem Druck leiden und sich dann auch natürlich nicht herausnehmen können, weil eben halt zum Beispiel die Familie oder die Existenz dranhängt. Ich habe mir für den heutigen Workshop überlegt, einige Tipps, die aus der Arbeit als in der Psychotherapie, aus der Arbeit in der Forschung zum Thema Burnout und auch aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift, die uns vielleicht ein bisschen helfen könnten, prophylaktisch. Also dieses Thema anzugehen ohne großen Stress, weil sonst kriegen wir vom Workshop wieder ein Burnout, also das soll nicht der Sinn sein, sondern es soll irgendwie ein leichtes zugehen und vielleicht sind manche Punkte dabei, die weiterhelfen können. Ich möchte einfach zu den Punkten kurz was sagen und dann können wir wirklich über das reden, was euch interessiert. Jetzt rede ich über das, was ich denke, was euch interessiert und nachher reden wir über das, was euch wirklich interessiert, nämlich über die Fragen. Was sind die Tipps? Ich habe da geschrieben, Wege zu einer gesunden Ausgeglichenheit. Ein erster Tipp, beginn den Tag mit einem Plan. Also es gibt im Managementbereich, ich weiß nicht, ob zufällig jemand von euch das Buch Fish kennt. Das ist ein amerikanisches Bestsellerbuch über Management. Und da gibt es verschiedene Managementregeln. Ich habe eigentlich nie etwas Besseres gelesen. Also das Buch wurde auch so gut verkauft, dass es nachher noch eine zweite Auflage gegeben hat, die heißt Noch mehr Fisch, oder? Also, die haben dann das. Und da gibt es verschiedene Dinge, die ganz wichtig sind. Und eine wichtige Sache ist, wähle deine Einstellung. Ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges ist, am Beginn eines Tages den Tag irgendwie mit einem Plan, mit einem Gedanken, mit einer Einstellung zu beginnen. Ich denke mal halt, als ich Generalvikar war zum Beispiel, man denkt, ich möchte heute der beste Generalvikar der Diözese sein. Das ist nicht grob schwer, weil es nur einen gibt, aber es ist so, dass man, wenn man sich das überlegt, ich möchte heute die beste Mutter für meine Kinder sein oder die beste Frau für meinen Mann oder der beste Mann für meine Frau oder wie auch immer. Wichtig ist, diese Einstellung ist wie eine Folie, die dem Tag eine Farbe gibt. Das ist der erste Punkt, das ist nicht zu unterschätzen. Also eine Minute in der Früh für diesen Gedanken verändert die Farbe des Tages. Zweiter Tipp, mach mal Pause. Das ist auch ein großer Fehler, denn es ist immer so, man predigt ja, wenn man predigt, predigt, redet man immer für sich, von sich, oder? Also wenn einer predigt und viel schimpft, dann könntest du denken, ja gut, der hat einiges selber am Kerbholz. Also drum, alles, was ich sage, hat natürlich etwas mit mir auch zu tun, weil ich das einfach merke in dem Beruf, der halt auch relativ viele Stunden hat. Pause machen, das heißt, wenn man etwas getan hat, auch bewusst etwas abschließen, dass man sich einmal darüber freut, einen Gedanken dahingehend verliert, dass etwas gelungen ist, ein Gespräch gelungen ist, vielleicht eine Arbeit gelungen ist, vielleicht ein Projektchen gelungen ist oder eine kleine Aufgabe. Entscheidend ist, das sagt der Viktor Frankl zum Beispiel auch ganz oft, dass der Tag nicht so für das Innere, für die Ausgeglichenheit, dass es nicht so eine Wurst ist, wo man nicht weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört, sondern dass es Häppchen sind. Und Häppchen entstehen durch Pausen. Zweiter Tipp. Ich mache es jetzt einfach so durch und dann reden wir drüber. Dritter Tipp, belohne dich. Man soll sich auch manchmal für etwas belohnen. Wir haben ja das große Problem, dass niemand unsere Größe erkennt, oder? Wenn wir etwas geleistet haben, das merkt meistens niemand. Oder wenn wir nicht gerade irgendeine Brücke bauen oder sowas. Da gibt es natürlich eine klare Hilfe, oder? Wenn es die anderen nicht merken, dann mache ich es wenigstens selber. Also belohne dich. Ich mache das manchmal so, obwohl es nicht gesund ist, Cremeschnitten oder irgendwas. Dann gehe ich in einen Café und sage so, und jetzt belohne ich mich, weil dieses Gespräch war gut. Das hat zwar niemand gemerkt, aber ich weiß es und darum gehe ich und hole mir diese Cremeschnitte. Also jetzt als Bischof ist es ein bisschen schwieriger, weil alle schauen, was ist da, was ist da nicht. Aber vorher war das ein bisschen einfach. Also sich für etwas belohnen ist nicht zu unterschätzen. Das muss man machen, weil, ja, gut. Wir könnten jetzt über jeden Punkt länger reden, aber es geht nicht, weil sonst kriegen wir eine Zeitkrise. Ein vierter Punkt, mach am Feierabend einen dicken Punkt. Das ist gerade bei Berufen so, wenn ich ein Maurer bin von mir aus und bin an der Baustelle und ich komme heim, dann fange ich zu Hause nicht an zu mauern vielleicht. Aber wenn ich irgendeinen Beruf habe, wo mit Gedanken oder so, dann kommt das ins Zimmer, wo das nichts verloren hat. Mir hat zum Beispiel mal ein Krankenhausseelsorger erzählt, den ich sehr schätze, der natürlich ganz oft in Situationen ist, wo er mit sehr, sehr viel Leid konfrontiert ist. Der kommt am Abend, wenn er heimgeht, duscht er sich, zieht sich anders an, und dann beginnt der Feierabend. Also, oder das blöde Handy, wo jeder von uns hat, oder iPad, wo man am Abend im Bett noch schnell die E-Mails anschaut, ob noch jemand was, ich meine, das mache ich auch, aber das ist eigentlich hirnverbrannt, oder? Also, weil das nützt niemandem was, sondern man gestattet etwas, was nicht hinter die Haustüre gehört, dort hineinzukommen. Und da muss man sich einfach wehren. Die moderne Technologie, die fragt da nicht. Also der Punkt, mach am Feierabend einen dicken Punkt. Das ist für die Burnout-Prophylaxe ganz entscheidend wichtig. Fünftens, tu etwas beim Nichtstun. Also da meine ich nicht das Thema, dass die meisten im Urlaub mehr Stress haben, wie wenn sie arbeiten. Oder? Die Kinder werden lästig. Mit der Familie muss ich organisieren und dass der Urlaub gut ist und dieser Stress, den man hat, damit der Urlaub gelingt und damit man nachher erzählen kann, wo man überall war und dass das so super war, der Urlaub, das meine ich nicht damit, sondern es ist so, dass es ist ein Zeichen natürlich vom Burnout, ist diese schleichende Energielosigkeit. Das heißt, dass keine Kraft mehr da ist. Und darum ist es so wichtig, in Freizeiten wirklich Dinge zu tun, wo man das Gefühl hat oder das Wissen, es gibt eine innere Energie. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich merke jetzt zum Beispiel bei mir, ist es so, wenn ich jetzt den Urlaub habe, das ist der Anfang, aber nicht der Anfang vom Ende, sondern der Anfang vom Neubeginn. Da schlafe ich mal zwei, drei Tage quasi durch. Oder? Ich stehe auf zum Essen. Und dann gehe ich wieder ins Bett und schlafe weiter. Oder? Euch kann ich das sagen, ihr seid alle wohlgesonnene Christen. Aber es braucht manchmal dieses volle Durch, diese Energie. Und dann kann man sozusagen etwas tun beim Nichtstun, also Dinge, die man sonst, ein Buch lesen oder, ich meine, da hat jeder von sich unendlich viele eigene Ideen. Tipp 6, beende den Tag mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit nach Ignatius von Loyola. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennen, der Ignatius von Loyola sagt, es gibt im Grunde genommen, also wenn man überhaupt keine Zeit hat zu beten, wenn man von morgens bis abends arbeitet und meint, es gibt ein Gebet, das absolut wichtig ist, und das ist dieses Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, und da meint er das Gebet letztendlich, den Tag letztlich noch einmal im Herzen, in Gedanken zu erwägen. Es ist ein relativ kurzes Gebet, oder das kann man kann es eine Stunde machen, man kann es aber auch 2 Minuten machen. Meistens wird es dann wahrscheinlich 2 Minuten werden, wenn man gestresst ist. Aber so den Tag noch einmal anzuschauen, was waren die wichtigen Dinge, dann Gott dafür zu danken und sich auch darüber zu freuen, sind ganz entscheidende Punkte. Ich meine, das ist sowieso ein wichtiger Punkt, wenn man mich als Psychologen und als Theologe fragt, was denn die wichtigsten Punkte sind bezüglich Antidepressiva, sage ich jetzt einmal, die aber ohne Nebenwirkungen und so sind und ohne Rezeptgebühren. Das ist die Dankbarkeit und das ist der Humor, die Freude. Das sind die 2 wichtigsten Antidepressiva. Und wenn man und nicht danken, man kann allgemein danken. Ich danke dir, lieber Gott, für diese schöne Welt. Ja, okay, das ist alles und nichts. Dankbarkeit muss sehr, sehr, damit sie die Seele berührt, muss sie sehr konkret sein. Ich danke dafür, dass mir heute der Josef Huber einen Kaffee gezahlt hat. Ich sage es jetzt als Beispiel, oder? Ganz konkret. Und auch die Freude, der Humor sind Quellen der Kraft. Mir hat es sehr gefreut, dass der Papst seine Enzyklik, apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium nennt, oder die Freude des Evangeliums. Also Christsein ist keine depressive, kollektive, depressive Veranstaltung oder kollektive Depression, sondern, und das kommt aus dem Schreiben natürlich unwahrscheinlich schön heraus, es ist etwas, was im tiefsten mit Freude zu tun hat. Und das kann man nicht verordnen. Oder? Man kann nicht sagen, so und jetzt bin ich mal lustig oder jetzt bin ich mal froh oder so. Vor allem, wenn jemand krank ist oder wirklich schon in einer Situation der Depression oder vielleicht schon der Erschöpfung, ist das auch ein Geschenk. Aber dieses Gebet, früher hat man wahrscheinlich gesagt, Gewissenserforschung am Abend oder so, wie auch immer. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne, das wissen wir alle. Aber dieses kurze Gebet der liebenden Aufmerksamkeit halte ich für ganz entscheidend. Denn Punkt 7, das muss ich ein bisschen schneller machen, damit wir nachher noch reden können. Punkt 7, gib dem Leben eine Form. Es gibt aus meiner Sicht nichts Gesünderes wie das Kirchenjahr. Also auch aus psychologischer Sicht. Alles, was dort drin ist, Hoffnung, Trauer, Auferstehung, Neubeginn, Geburt, Weihnachten, also wenn jetzt nur das Ruhigwerden, Advent, denn der Fasching, den wir jetzt nicht als Zeit des Kirchenjahres nehmen, aber der ist ja zwischendrin, da bin ich immer am frohsten, weil da gibt es in der Kirche, ist am wenigsten los. Aber der gehört auch dazu. Also wenn man so ein Jahr anschaut, das ist einfach ein Therapeutikum. Und der Mensch, und ich glaube, wir müssen uns als Kirche viel mehr auf diese Rituale und diese Zeiten besinnen, weil sie wirklich etwas sind, was diese Kontraste, weil sie der Seele gut tun. Und es ist wichtig, dass man im Leben solche Rhythmen hat. Tagesrhythmus, die Zeit des Aufstehens, die am Vorabend festgelegt wird und so. Wochenrhythmus, dass es bestimmte Abschnitte während der Woche gibt. Arbeit und Ruhe, Monatsrhythmus, wenn man sagt, ich kann mir einmal einen halben Tag oder so gönnen. Jahresrhythmus, das Kirchenjahr. Ein nächster Punkt, Tipp 8, entlaste dich durch klare Prioritäten, gut Nein sagen können. Von jemandem, von dem man das extrem gut lernen kann, also als Christen hat man ja oft, wenn man ein bisschen sozial engagiert ist und liebe deinen Nächsten, da ist man ja oft ein bisschen unter Druck, Oder da kommt jemand her, hat eine Not und dann kriegt man schon, dann kann man sich nicht entziehen, weil man einfach ein schlechtes Gewissen hat und denkt, nein, ich kann jetzt nicht Nein sagen, weil ich bin doch ein guter Christ oder eine gute Christin. Es gibt ein Gleichnis, das uns lehrt, wie wir mit dem Thema umgehen. Barmherziger Samariter. Für uns ist es alle klar, der barmherzige Samariter war ein hervorragender Mensch. Wurde auch von Jesus ganz in den Mittelpunkt, sein Handeln wurde ganz konkret in den Mittelpunkt als schönes Vorbild gestellt. Aber was tut der? Der liest da den Verletzten auf und dann bringt er ihn zum Wirt, gibt ihm ein Geld und lässt ihn und delegiert den Teil dieser Aufgabe. Der barmherzige Samariter macht nicht das ganze Programm bis zum Schluss. Und das ist auch eine wichtige Frage, glaube ich, für uns, für jeden, dass man auch mit gutem Gewissen sagen kann, bis hierher kann ich helfen und hier unterstütze ich, dass jemand anderer dir weiterhilft. Das kann sein, dass jemand eine Therapie braucht, das kann sein, dass jemand Geld braucht, das kann sein, dass jemand eine Krankenpflege braucht. Also für mich ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ein großartiges Beispiel, wie man auch mit einem großen Herz an die Ränder gehen, Menschen pflegen, Wunden heilen, Seelen wärmen, was Papst Franziskus von uns allen fordert, was eigentlich Jesus fordert, aber der Papst ist so stark betont. Aber es gibt einen Punkt, wo ich sagen muss, das möchte ich, da kann ich jetzt nicht weiter, das möchte ich jemandem übergeben. Und das kommt mir vor, ist ganz wichtig, also klare Prioritäten, das kann ich und das kann ich nicht. Also für mich ist das immer, wenn man ein bisschen, ich meine, Psychologen und Theologen, Krankenschwester, Ärzte, die haben oft ein Helfersyndrom, oder? Das ist wenn sie nicht helfen können, dann geht es denen nicht gut und ich bin selber auch. Und dann hilft man, bis man selber am Boden liegt. Und das hilft im Grunde genommen niemandem. Aber als Theologe hilft es mir natürlich, wenn es ein gutes biblisches Beispiel gibt. Es gibt noch mehrere, aber die kommen ein bisschen später. Dann Tipp 9, da habe ich ein paar Gedanken zusammen geschrieben, das sind einfach so Gedankenperlen, die mir so zwischendurch einmal ein schöner Satz vom Luther zum Beispiel, das Evangelium fließt auch, wenn ich mein gut württembergisches, falsch geschrieben, mein gut württembergisches Bier trinke. Das finde ich einen super Satz, gerade für in der Pastoral tätige Menschen, oder die meinen, das Evangelium fließt nur, wenn ich arbeite und ich sozusagen die Sache im Griff habe. Also solange ich das im Griff habe, fließt das Evangelium vermutlich eher nicht, weil das müssen wir dem lieben Gott überlassen. Ich finde das ein sehr entlastender Satz oder ein entlastender Satz so vom heiligen Papst Johannes dem 23. Nimm dich nicht so wichtig, Giovanni, du bist nur Papst. Das kennen wir eh. Oder ein wunderbarer Satz von der Hilde Domin, dieser bekannten deutschen Schriftstellerin zur Zeit des NS-Regimes, die hat in einem Gedicht diesen Satz, es blüht hinter uns her. Das ist ein wunderschönes Bild. Wenn man überlegt, man versucht als Christ sozusagen das Gute zu tun und vertraut darauf, dass es hinter mir herblüht. Das Blühen schenkt jemand anderer. Ein schöner Gedanke. Oder was für mich natürlich auch ein wunderbarer Gedanke ist, sind jetzt eher theologische Gedanken, aus der Apostelgeschichte, wo der Petrus diese feurige Predigt hält nach der Auferstehung, Pfingsten. Und dann steht am Schluss der Satz, an diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft, also der Gemeinschaft Emanuel, etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Also die hat er nicht gefischt, die hat er nicht überredet, die hat er nicht mit Pastoralmethoden versucht zu begeistern, sondern es wurden hinzugefügt. Und das ist schon Erfahrung, wenn es einem nicht mehr so gut geht, wenn man schon ein bisschen in der Burnout-Nähe so ist, dann gibt es das Phänomen, dass man sich noch einmal so unwahrscheinlich anstrengt und meint, ich muss alles geben, oder? Und das ist eine Täuschung, wenn Menschen dann auf einmal, dann geht es ein bisschen schlecht und dann auf einmal werden sie in einer Form aktiv, dann denkt man ja, jetzt ist die Sache geritzt, dass die Krankheit ist geheilt. Das ist das letzte, oft einmal dieser letzte Energieschub, vor dann wirklich die große Erschöpfung kommt. Und diese Grundhaltung, dass man weiß, dass die entscheidenden Dinge im Leben hinzugefügt werden, das ist also gerade für einen Bischof, ich habe ja gesagt, ich rede zu mir selbst, auch wichtig. Oder wenn man nicht denkt, ich muss die Welt selber missionieren. Dann ein nächster Punkt, der Punkt 10. Vergiss den Humor und die Freude nicht. Das habe ich vorher schon mal gesagt. Es ist, wenn ihr seelsorgliche Gespräche führt oder wenn man mit Menschen redet, wenn es in einem Gespräch, in einem therapeutischen Gespräch oder einem pastoralen Gespräch gelingt, dass der Mensch irgendwie einmal über sich selber lacht, dann hast du gewonnen. Weil Logotherapie oder existenzanalytisch ist es so, dass der Humor bringt den Menschen in die Distanz zu sich selbst. Selbstdistanzierung nennt es der Viktor Frankl. Und das führt dann, dass man merkt, ich bin nicht ich und das Problem, ich und die Erschöpfung sind nicht identisch, sondern es ist etwas in meinem Leben vielleicht, aber ich bin nicht ganz, mein Name ist nicht Erschöpfung, sondern mein Name ist Benno Elbs und ein Teil ist vielleicht Erschöpfung. Dann Punkt 11, ein Beistand kann stärken. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber bei uns in Vorarlberg, in der Gegend, wo ich herkomme, da redet man eigentlich nicht über die Probleme, die man hat. Weil das geht niemandem was an. Man regelt die Dinge mehr oder weniger so gut es geht selber, weil der Nachbar soll das auf keinen Fall wissen. Das Faktum ist, das ist einfach eine Ermutigung. Oder wenn man so in einer Gemeinschaft ist, wie jetzt ihr, die Gemeinschaft Emanuel, ich weiß nicht, ob es da, ich kenne das nicht so genau, ob es da sowas gibt wie geistliche Begleitung, ob es sowas gibt wie jemand begleitet oder so quasi fast Verantwortung übernimmt, Mentorinnen oder Mentoren, auch das nicken ein paar, also das gibt's in dem Fall. Das ist meines Erachtens auch etwas ganz Wichtiges, dass man Fragen gestellt bekommt, die man sich selber nicht so stellt. Es ist ja so, wir wissen ja im Grunde genommen die Lösungen für unsere Probleme im Normalfall selber, aber es gibt den schönen Gedanken, das Wort, das dir hilft, kannst du dir selber nicht sagen. Und dass wir Menschen haben, die uns diese Worte, die uns helfen, sagen. Oder dass wir Menschen haben, die uns die Fragen, die uns helfen, stellen. Das wäre der Punkt 11. Und jetzt kommt der Punkt 12. Der ist jetzt ziemlich theologisch. Darum habe ich zum Schluss da, dass die noch wach sind, die kriegen es mit. Man soll das Beste immer am Hochzeit von Kanaan, oder der beste Wein kommt zum Schluss. Also die Sorge für mich selbst, das sind einfach ein paar biblische Gedanken zu dem Thema, die uns helfen in der Situation, in der wir als Menschen leben, in der wir vielleicht auch unter Druck stehen, durch Anregung bekommen. Das erste ist von der Kunst und dem Sinn des Fehlermachens. Matthäus, das können wir dann noch lesen, Matthäus 26 zum Beispiel 69 bis 75, Petrus verrät Jesus. Dreimal. Die Zukunftshoffnung der jungen Kirche sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich meine, das ist doch ein relativ großer Fehler. Und für mich ist der Petrus, muss ich sagen, für mich ist der Petrus, also die Meditation, das würde jedem von euch empfehlen, oder? Die Meditation des Lebens vom Apostel Petrus, das ist sagenhaft. Auch aus dieser Sicht, oder? Wie er sich hineinsteigert, wie er mit großer Begeisterung Jesus nachfolgt, wie er dann sagt, na, Füße waschen kommt nicht in Frage. Dann sagt er, weg vom Satan, also das war satanisch, dann will er sich ganz waschen lassen. Dann, oder? Und zum Schluss steht, was am Anfang genauso stehen könnte, steht die große Frage Jesu an Petrus, Johannes, am Ende des Johannesevangeliums, liebst du mich? Und der Petrus mit seinem Leben, mit seinem Fehlermachen, mit seiner Energie, mit seiner Wut, mit seiner Freude, ist ein Mensch, der im Innersten, in jeder Phase seines Lebens Jesus liebt. Das kauft man ihm wirklich ab. Und von dem kann man lernen, es braucht die Kunst des Fehlermachens. Also den deutschen Menschen und den Österreichern sagt man zumindest nach, den Deutschen noch mehr wie den Österreichern, da ist alles genau geplant. Oder Fehlermachen gehört irgendwie nicht zum guten Ton. Das schieben wir eher den Italienern oder solchen Leuten zu, um jetzt ein bisschen völkische Vorurteile zu schüren. Aber der Punkt ist der, dass es gibt eine perfekte Form in der Mathematik, und das ist die Kugel. Das ist die perfekteste Form. Und wenn sich zwei Kugeln begegnen, dann begegnen die sich mathematisch gesehen genau in einem Punkt. Und das ist echt eine fade Geschichte. Oder wenn wir alle Kugeln sind, die ich sag's jetzt so, oder uns auch danach sehnen, die so perfekt zu sein, ich meine, dann sind wir letztendlich, also ich möchte nicht mit einer Kugel verheiratet sein, ehrlich gesagt, oder? Also versteht ihr das Bild in der Mathematik, das finde ich super, oder? Weil man berührt sich dann in einem Punkt, das ist ja furchtbar, das ist nichts Lebendiges, es ist steril und richtig, aber es ist letztendlich tot. Der Petrus und Jesus, das ist keine tote Geschichte. Also Petrus war keine Kugel, oder? Wenn man jetzt die Perfektion hernimmt. Also mein Plädoyer, man soll sich als Mensch auch wirklich im christlichen Sinn, im biblischen Sinn, gibt es diese Kunst des Fehlermachens. Denn ein zweiter biblischer Punkt ist, entlaste dich und lass auch andere Verantwortung tragen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte in Exodus, das Gespräch von Mose mit seinem Schwiegervater, wo der Mose die ganze Arbeit macht, sich um die Menschen kümmert und so weiter. Und dann sagt der Schwiegervater zu ihm, ja, lass auch andere für dich arbeiten. Wenn du das weiter so machst, dann richtest du dich und auch dein Volk zugrunde. Auch für die du verantwortlich bist. Und darum ist Exodus 18 ist eine Managementstelle. Wenn die Manager und die alle so tun, als ob sie das selber erfunden hätten, das ist nicht wahr. Man kann das bereits in Exodus 18 auch lesen, weil da steht drinnen, wenn du also so weitermachst, das sagt der Schwiegervater zu Mose, so richtest du dich selbst zugrunde und auch das Volk, das bei dir ist. Die Frage, die sich stellt, ist, so wenn ich so Kurse mit Managern gehabt habe, stelle ich immer die Frage, wer ist mein Schwiegervater? Also, das heißt, wer sagt mir, entlaste dich selbst und lass auch andere für dich arbeiten. Es gibt nämlich einen Grund, warum wir andere Menschen nicht für uns arbeiten lassen, weil wir immer denken, wir können selber am besten. Das ist der Hauptgrund. Und die Hilde Domin sagt da in einem anderen Gedicht, Vertrauen, das schwerste ABC. Also die Hilde Domin, die hat das irgendwie auf den Punkt gebracht. Sie sagt, das Vertrauen, jemandem vertrauen, dass er etwas auch vielleicht so gut kann, so ganz so gut wie kann er sicher nicht, aber zumindest 80% oder so, das ist das Schwerste, das Vertrauen ist das schwerste ABC. Aber Vertrauen ist notwendig, damit ich mich entlasten kann. Das zu meditieren, biblisch, ist kein Fehler. Ein weiterer biblischer Gedanke, den hat man einmal am Manager gesehen, den halte ich auch für sehr hilfreich. Wer sind meine 12 Apostel? Wenn man unter dem Druck steht, dass man selber alles machen muss und können muss, dann dann wird man ins Burnout schlittern. Die Frage ist, und das, ich schreibe mir das manchmal auf, dann schreibe ich mir auf, wer sind eigentlich meine 12 Apostel? Und innen natürlich, also das ist da jetzt beides, oder? Und dann, also vielleicht kommt man nur auf 5 Apostel, vielleicht auf 7, vielleicht auf 14, keine Ahnung. Aber die Frage zu stellen, welche sind die Menschen, auf die ich mich verlassen kann, denen ich vertrauen kann, die mir etwas abnehmen, das ist eine hochinteressante Frage. Und so gesund wie nichts anderes. Und jetzt muss ich aufhören, weil sonst kriege ich die Krise. Also wegen der Zeit, meine. Aber noch ein Punkt. C, wo ist mein Betanien? Das ist auch eine super Stelle. Das ist die Austreibung, wo Jesus die Typen aus dem Tempel austreibt, also die ganzen Händler und so weiter. Und die Stelle gefällt mir so gut, oder? Da regt sich Jesus auf, die machen da alles, was nicht in Ordnung ist. Und dann schaut in der Stelle und er ließ sie stehen und zog sich nach Betanien zurück und übernachtete dort. Ich übersetze das immer frei, das ist nicht ganz richtig, aber man darf sich ja bei Freiheit. Ich übersetze es immer so, er ließ sie einfach stehen und zog sich nach Betanien zurück und übernachtete dort. Also, irgendwann einmal etwas stehen lassen. Wenn man auf Jesus schaut, dem geht es wirklich, ich sage es jetzt ein bisschen in heftigen Worten, dem geht es auf den Wecker. Oder die Typen da, wo den Tempel da schön und nur das Geld im Kopf haben und den Grund, den lässt er sie einfach stehen und zieht sich zu seinen Freunden nach Betanien zurück. Die große Frage, wo ist mein Betanien? Auch eine Frage zum Nachdenken. Wenn mir einmal alles angeht, wenn ich sage, ich lasse es einfach stehen, ziehe mich nach Betanien zurück und übernachte dort. Wo ist mein Betanien? Das sollte halt im Normalfall natürlich mit der Ehefrau und dem Ehemann abgestimmt sein, wenn man dort übernachtet. Aber auch das irgendwo anders übernachten, weg sein, ist, das hat was für sich. Gut. Dann gibt es ein Bild, Bernhard von Clairvaux, den kennen wir alle. Der hat ein wunderschönes Bild verwendet, ich tue es nur kurz andeuten. Der sagt, der vergleicht den Kanal und die Schale. Er sagt, normaler, da gibt es einen wunderschönen Text, ich habe ihn jetzt leider nicht da, der sagt, normalerweise sind wir wie ein Kanal. Das heißt, oben fließt was Gutes herein und unten fließt das Gute wieder weg. Er sagt, das ist falsch, wir müssen zu Schalen werden. Das heißt, eine Schale ist so, ich höre gleich auf, wenn Kinder schreien, dann muss man aufhören, eine Schale ist so, die füllt sich zuerst und wenn sie voll ist, fließt sie über und gibt weiter. Auch ein Bild, das man selber, das ist auch ein Anti-Burnout-Meditationsbild, dass man vom Kanal zur Schale wird. Das heißt, sein Leben, sein Herz füllt mit Dingen, die wichtig sind, die mir Kraft geben, die mir stärken, die mir Liebe schenken. Das Bild Kanal und Schale, das kann man dann irgendwie, wenn jemand den Text will, haben die dann gleich hinten, ich habe sicher eine Homepage oder sowas, dann kann man das aufstellen. Und der letzte Punkt, und dann höre ich auf, das ist die Frage, die vorher schon gekommen ist, wer erinnert mich an die ganzen Dinge? Man braucht auch jemanden, man braucht den Schwiegervater, den geistlichen Begleiter, oder den Freund, die Freundin, die mich manchmal auch daran erinnert. Weil im Normalfall ist es so, wenn man Stress hat, dann beginnt man immer weniger zu denken, man beginnt mehr zu tun, schneller zu tun, bis es sozusagen nicht mehr geht. Das ist die große Falle. Wenn nicht jemand da ist und sagt, du die richtige Frage, das richtige Wort, den richtigen Gedanken stellt. Gut, jetzt ist Ende. Jetzt mache ich, wie heißt das, Punkt 2 oder 3, mach am Ende einen Dick, mach mal Pause, genau, oder belohne dich oder irgend sowas. Ich höre jetzt da mal auf, das sind einfach ein paar Gedankensplitter zum Thema, wie man aus einer christlichen Sicht, aus einer biblischen Sicht persönlich Impulse setzen kann, um sozusagen in diese Ausgeglichenheit zu kommen und sich prophylaktisch, wenn man es jetzt therapeutisch sagt, zu wappnen, damit das Leben so in dieser Balance, wie es so im Thema heißt, und nicht ins Burnout schlittert. Ich hoffe, es sind der eine oder andere Gedanke dabei gewesen, und ich danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank jetzt zuerst einmal für dieses Einführende. Wir haben heute Vormittag gesprochen, du hast eine Arbeitszeit so mehr wie 60 in der Woche Stunden, also in die Richtung, und machst doch einen sehr frischen Eindruck. Danke, dass du da bist. Und jetzt würden wir
es,
einfach zu
den. Es ist jetzt besser. Einmal habe ich einen Vortrag über das Fasten gehalten, habe ich vorher gefastet und bin dann beim Vortrag umgekippt. Und das war dann, aber das war der beste Vortrag meines Lebens, weil jeder gemerkt hat, so soll man es nicht machen. Darum habe ich mich jetzt bemüht, frisch zu wirken.
Ja, jetzt wird einmal Zeit geben für Fragen, die da sind. Genau.
Sollen wir sammeln oder willst du einfach eins? Ja, nicht nur Fragen, vielleicht möchte jemand
etwas sagen.
Oder? Ja.
Also ich möchte zwei Zeugnisse geben. Ich war Verkehrsentwicklungsplaner bei der Stadt München 25 Jahre und die Techniker machen nie nicht Fehler. Die können auf drei Stellen hinter dem Komma immer alles ausrechnen und wir wussten 15 Jahre im Voraus, wer an welcher Kreuzung wie fährt. Ich muss es ganz klar sagen, Perfektionismus ist das Gegenstück zur Fehlerhaftigkeit und das ist ein Götzendienst. Man braucht unwahrscheinlich viel Energie, um diese Anspruchshaltung sich und den anderen gegenüber aufrechtzuerhalten. Und es kommt im Leben trotzdem immer anders. Das Zweite ist, als ich meine Lehre als Schreiner angefangen habe, hat mein Altgeselle gesagt, hat ein Stück von der Werkbank runtergeschmissen, sagte, 10% ist immer Schwund. Wenn du nur auf den Schwund schaust, kommst du nie zu einer glücklichen Einstellung. Und wir schauen halt immer nur auf den Schwund und jammern rum und die anderen 90% sehen wir in Dankbarkeit nicht.
Danke.
Ja, da gibt es ein guter Gedanke von Viktor Frankl. Oder wenn jemand, im Hinblick auf das, was Sie sagen, oder? Wenn jemand zu einem Therapeuten kommt, dann gibt es zwei Varianten. Also, oder zum Arzt. Wenn, angenommen, er hat sich geschnitten, dann gibt es die eine Variante, er kommt zum Arzt und der schaut jedes Mal die Wunde an, stochert in der Wunde herum, putzt sie aus, nächste Mal näht er wieder was oder so. Oder konzentriert sich voll auf die Wunde. Der Viktor Frankl würde sagen, wenn jemand kommt, dann sagt er zu ihm, gehen Sie joggen. Oder weil er daran glaubt, an die Selbstheilkraft des Geistes. Und das, davon bin ich zutiefst als Christ überzeugt. Und das ist genau der Punkt, oder? Auf was konzentriere ich mich? Auf den gesunden Teil oder auf den Kranken, auf den Belastenden? Und mein Plädoyer ist schon, und drum denke ich auch bei diesen Gedanken, die da drinnen sind, wirklich auch in jeder Situation gibt es Gesundes und Starkes und Heiles. Das Wichtige ist, sich dieses Heile in den Blick zu nehmen, damit es größer wird. Und in diese Selbstheilkraft des Geistes, es ist jetzt ein Gedanke von Viktor Frankl, auch zu vertrauen.
In den Reha-Zentren unserer Gesellschaft wird einem, was auch immer man hat, ob Bandscheibenvorfall oder anderes, dann gleich mal vorgeschlagen, Yoga zu machen. Was kann ich denn alternativ als Christ machen? Ich bin nicht bereit, Yoga zu machen, obwohl es immer wieder heißt, es ist gut, es tut sehr gut, da kommst du runter. Oder was kann ich Leuten empfehlen als Alternative? Gibt es in Ihrer therapeutischen Erfahrung auch eine gute Alternative, auch ein Buch oder eine Meditation, die Sie anraten können?
Aus meiner Sicht gibt es nicht das Rezept für jeden Menschen. Aber ein paar der Punkte, also für mich ist das schon der entscheidende Punkt, den Tag, diese Einstellung zu wählen, also die Punkte, die teilweise da oben sind. Und von der Bewegung her und vom Sport her glaube ich halt, dass die Natur, die Bewegung in der Natur ist für mich das Heilsamste. Ich persönlich glaube, ich meine, das ist auch theologisch, erstes Vatikanisches Konzil, Gott spricht auch durch die Schöpfung. Wenn ich daran glaube, dass Gott etwas mit der Schöpfung zu tun habe, und das du als Theologe, dann ist auch in der Schöpfung das drinnen, was meiner Seele und meinem Körper Heil schenkt. Und daher ist der Umgang mit der Schöpfung, mit dem, was die Schöpfung schenkt, heilsam. Ich kann jetzt ein Beispiel erzählen für mich, immer das, ihr dürft mich nicht auslachen, aber ich gehe ja wieder nach Vorarlberg und könnt ihr schon, oder? Zum Beispiel, wir haben da zu Hause eine Landwirtschaft, also meine Eltern, und wenn mir als Generalvikar oder Pastoralamtsleiter wirklich das manchmal auf die Nerven gegangen ist, so Konflikte, wo halt sich irgendjemand aufgeregt, dann bin ich zu Hause, nach Hause in den Stall gegangen und habe den Kühen zugeschaut. Weil die Kuh ein hochmeditatives Wesen ist, oder? Ja, die schaut, die kaut, die gibt Milch und dann hat sich's. Oder die hat, ja, da denke ich mir, ja, Entschuldigung, warum bin ich mehr wert wie die Kuh? Ich meine, ich habe die Seele, oder? Das ist mir schon klar. Aber vom Prinzip her gehöre ich zur gleichen Schöpfung. Der gleiche Schöpfer hat die Kuh, ich sage es jetzt nur als Beispiel, das ist jetzt ein kleines lustiges Beispiel, aber es hilft. Es hilft, wenn man sich wirklich hinein, Willy Lambert, ein Jesuit, der viel über spirituelle Bücher geschrieben hat, wahrscheinlich eh bekannt, der sagt, Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit, in der wir leben. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, durch die Wirklichkeit, in der wir leben. Und dazu gehört auch, oder einem Kind zuzuschauen, oder einem Tier zu, oder nur in der Natur den Duft, also, oder zu gehen, dort Sport zu machen, oder wie auch immer. Das muss jeder selber wissen, aber vom Prinzip her, die Schöpfung ist sicher ein Ort der Heilung. Hildegard von Bingen, da könnten wir jetzt wieder 1000 Beispiele, wenn wir jetzt die Hildegard von Bingen hernehmen, die tut ja nichts an, dass wir zu schauen, was stärkt in der Schöpfung den Menschen.
Gut Nein sagen können, haben Sie in Punkt 8 aufgezählt und Sie haben auch die sozialen Berufe erwähnt, Arzt und so weiter. Mir fällt es manchmal ganz schön schwer, weil das ist für mich nicht so einfach, denn es gibt dann beleidigte Gesichter, ja, und also wenn jemand dasteht, der einfach krank ist und nicht mehr laufen kann, dann ist das nicht so einfach. Wie geht man gut damit um, also gut Nein sagen können?
Gut Nein sagen können, wenn man es, also nur, ich meine, da müssen wir jetzt den Einzelfall anschauen, aber gut Nein sagen können ist das, wenn man es so macht, wie der barmherzige Samariter. Nein sagen heißt nicht, ich lass dich stehen, sondern Nein sagen heißt, dem Menschen helfen, weiterzugehen. Oder? Wenn jemand zu mir kommt in der Not und er sagt, das interessiert mich nicht, weil ich habe 17.30 Uhr, ich habe Feierabend, dann ist das eine nicht respektvolle, wertschätzende Form des Nein-Sagens. Aber jemandem weiter zu helfen, vielleicht jemanden anzurufen oder wie auch immer, ich meine, das hängt dann vom Einzelfall ab, aber mir hilft das Bild vom barmherzigen Samariter, der sagt, bis daher kann ich, aber er lässt ihn nicht, sondern er hilft ihm weiter. Also durch jemand anderen, durch etwas anderes. Es ist natürlich in der Tat relativ schwierig. Ich habe zum Beispiel einmal den Trick gehabt, hat zwar auch nicht viel geholfen, dass ich beim Telefon oben im Büro, habe ich ein rotes Pickerl auf, wo Nein oben gestanden ist. Oder? Also das Wort Nein. Oder? Und dann habe ich immer, wenn ich es gesehen habe, dann denke ich, jetzt muss ich als erstes muss ich jetzt einmal irgendwie Nein sagen. Oder? Also nur so, weil das, man tut das ja. Das ist ja relativ schwierig, weil man will ja jemanden nicht wehtun, man will ihm helfen, aber es ist einfach so, auch Jesus ließ das einfach stehen und zog sich nach Bethanien zurück. Und wenn ich das nicht mache, ich meine, wir sind eigentlich nicht mehr wie Jesus. Also, wobei es im Einzelfall natürlich schwierig ist. Ich meine, jetzt rede ich relativ locker, aber ich bin auch so, ich weiß, von was ich rede, weil ich selber auch einer bin, der, sonst wäre ich auch nicht hier, wenn ich Nein sagen könnte, oder? Jetzt habt ihr mich durchschaut.
Mir geht es so wie vielen anderen hier wahrscheinlich auch. Ich habe halt mehrere Funktionen, sage ich mal. Zum einen habe ich natürlich Familie, zum anderen habe ich einen Beruf und als drittes bin ich ja auch Gemeindemitglied und ein recht aktives Gemeindemitglied. Und wenn ich mir das überlege, der Bereich, an dem ich am meisten von Burnout bedroht bin, ist eigentlich die Gemeinde. Da kann Kirche ja auch sehr fordernd, sehr, sehr krakenhaft sein. Und wenn ich mir jetzt dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter angucke, kann ich natürlich sagen, natürlich übergebe ich auch Aufgaben an andere. Ich muss nicht alles selber machen. Natürlich hat der barmherzige Samariter auch den Verletzten in die Herberge gebracht. Das Dumme ist nur, dass da häufig keine Herberge ist. Und dann habe ich natürlich das Problem, was mache ich denn? Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Und dann habe ich eine ganz andere Verantwortung. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Ganz konkret, es ist keiner mehr da, der Parallelgottesdienste macht. Ja, mache ich es nicht, macht es keiner. Kann ich das verantworten? Will ich das? Da ist keine Herberge, wo ich den Verletzten hinbringen kann.
Dann würde ich provokant fragen, das ist jetzt eine sehr provokante Frage, wenn es keiner macht, ihr vielleicht braucht es niemand. Die Kinder sind da. Also ich würde es einmal probieren, nicht machen. Nein, ich sage jetzt, oder? Ich glaube nicht, dass das so ist. Es ist halt einfach so, die Welt hat schon 13.000 Jahre vor uns existiert und wird auch nach uns existieren, auch wenn wir das nicht mehr machen. Und vorher hat's, also das ist, ich behaupte jetzt einmal, das Problem ist nicht die Gemeinde, sind nicht die anderen, die das nicht machen, sondern das Problem, ich sage es nicht zu Ihnen, sondern ich sage es zu mir, bin ich selbst. Oder?
Es geht nicht darum, ob ich das mache oder andere oder dass ich alles selber machen muss, sondern meine Verantwortung, die ich auch dann vor Gott habe.
Ja, aber vor Gott, meine die Verantwortung vor Gott, das ist also eine relative Geschichte, oder? Na, weil es gibt, oder? Was ist der pastorale Grundsatz, den wir haben? Und das Vertrauen, aus dem unser Handeln getragen sein soll, darf, muss, ist, dass das Wort Gottes wirkt. Jesaja 55, glaube ich, die Stelle, dass wir mit dem Schnee, der auf die Erde fällt und nicht zurückkommt, ohne dass es das Wort Gottes das bewirkt, was Gott will. Ich meine, wir müssen nicht Kirche bauen, er baut sie selber. Es ist schon viel, wir leisten schon viel, wenn wir ihn nicht daran hindern. Oder? Nein, also das Vertrauen darauf, dass das Wort Gottes wirkt. Der Papst hat uns gesagt, beim Ad Limina Besuch der österreichischen Bischöfe in Rom, ich meine, er hat da leicht reden, weil er hat da viele Leute um sich herum, da hat er gesagt, ihr habt zwei Dinge zu tun. Das Evangelium verkünden und für die Menschen zu beten. Alles andere, hat er gesagt, sollen die anderen machen. Ich meine, wenn ich mein Leben anschaue, dann kriege ich die Krise, denke ich mir, hoffentlich begegnet der Papst nicht bald und frag mich, ob es so ist. Aber vom Prinzip als Ideal stimmt's, oder? Und das Vertrauen, dass das Wort Gottes einfach wirkt, ist ganz entscheidend. Und das andere, ja, das ist eine Überforderung und funktioniert nicht. Und wird doch nicht funktionieren, weil wir sind nicht diejenigen, die das Reich Gottes aufbauen, sondern wir dürfen mithelfen, wir dürfen unseren Beitrag leisten, wir dürfen, aber dann hat sich's. Das wächst, wir dürfen säen, aber wachsen lässt ein anderer. Und meistens meinen wir, oder halt ich, aber zumindest wir sollten beim Wachsen noch ein bisschen mithelfen, oder? Weil wir es vielleicht noch besser können wie der liebe Gott oder sowas, oder? Verstehen Sie, die Versuchung ist da, oder? Weil, aber darum glaube ich, bei solchen Themen das Problem sind wir immer selber. Also ein bisschen brutal gesagt jetzt.
Ich erlebe, dass einige Freunde in ihrem Beruf Burnout gefährdet sind. Wir haben jetzt schon einige sehr interessante Gedanken von Ihnen gehört. Meine Frage wäre jetzt, hätten Sie einen Tipp, wie wir im Büro, im Alltag, dass wir nicht vergessen, an diese Tipps zu denken? Also genauso wie Sie jetzt schon ein Nein oberhalb des Telefons erwähnt haben. Ich habe schon mal probiert, mir im Outlook-Kalender einmal pro Woche, also einfach jeden Tag eine gewisse Uhrzeit einzutragen, aber das klicke ich weg und das war's. Also diese Selbstüberlistung hat bei mir nicht funktioniert. Hätten Sie da einen Rat, dass man einfach den lieben Gott fix in seinen Alltag mehr einbinden kann?
Das Problem ist, der liebe Gott meldet sich nicht gleich, wenn man ihn vernachlässigt. Oder das ist ja auch das Problem. Der Punkt ist der, gut sind natürlich bestimmte Zeiten, die ein bisschen fix sind, dass man sich auch nicht überfordert. Ich sage jetzt, eine Minute am Tag ist besser als ein Monat lang nichts und dann 5 Stunden. Oder? Weil, aber helfen tut im Grunde genommen nichts wie die Entscheidung, ich möchte das und immer wieder beginne ich von Neuem, wie heißt das Lied, und immer wieder falle ich zurück und dann fange ich wieder von Neuem an. Oder? Aber weil man merkt ja mit der Zeit, dass es einem gut tut. Und wenn es einem gut tut, dann internalisiert man sich. Aber bei mir ist es also so, wenn ich in der Früh das Brevier nicht bete, dann wird es nachher auch nicht mehr. Es gibt manche Priester, die beten an einem Tag 10 Laudes, damit sie die nächste Woche erledigt haben. Das halte ich für Stumpfsinn, oder? Aber es gibt solche, wenn sie ein bisschen skrupulant sind und das nicht herbringen, dann arbeiten sie vor, oder? Was ja nicht der Sinn des Breviers ist, oder? Aber ich sage, diese Rhythmen, der reine Punkt mit am Tag bestimmte Rhythmen, das ist halt, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich trage mir zum Beispiel manche Termine mit Gott, trage ich auch in den Terminkalender ein. Und dann habe ich halt einen Termin, oder? Und das ist auch nicht gelogen. Ja, da steht Gott drinnen, oder? Bei mir steht G, ja, ich schreibe nicht Gott, weil die Sekretärin das sieht, oder? Die löscht mir das gleich raus, oder?
Ich möchte zunächst Gott danken, dass er Ihnen die Kraft gegeben hat, nicht Nein zu sagen. Und möchte Ihnen auch sehr danken dafür, dass, und das ging ja auch in die eine Richtung, jetzt habe ich mir gedacht, sage ich doch noch was, Wege zu einer gesunden Pastoral. Ich finde es sehr, sehr hilfreich, wenn wir das wirklich beherzigen würden in unserem pastoralen Tun und Nicht-Tun, was hier draufsteht und nicht nur so als individuelles Programm, finde ich das sehr, sehr entlastend, weil ich glaube, genau das, was Sie sagen, wenn wir es verstehen würden, dass Gott nämlich genau dann oft wirkt, wenn wir nicht da sind und dass Plätze frei bleiben müssen, zum Beispiel Lektoren höre ich es oft oder Kommunionhelfer, ja, wenn ich es nicht mache, sag ich, ja, mach's halt immer nicht, dann hat ein anderer eine Chance zu machen. Also wir, glaube ich, sollten auch lernen, und es ist für mich sehr, sehr hilfreich, vielen Dank, dass wir anderen Menschen oft eine geistliche Erfahrung verhindern, weil wir vielleicht toll beten oder vielleicht toll viel Dienste machen, und das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
Gottes Segen für euch. Danke fürs Zuhören. Füreinander beten ist ganz was Wichtiges. Danke.
Das war ein Vortrag von Bischof Dr. Benno Elbs aus Feldkirch, den er beim Forum der Gemeinschaft Emanuel in Altötting gehalten hat. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen. Montags bis Freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 08328 921 120. Sie können aber auch gleich auf unsere Homepage gehen, auf unsere Internetseite www.horeb.org, können Sie auch unser Download- und Podcast-Angebot nutzen und sich da die Sendung herunterladen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.